Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
Moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, hallo Antje Heimsöth und wir starten einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, hallo. Ich beschäftige mich seit 21 Jahren mit dem Thema mentale Stärke und mentale Gesundheit, weil natürlich die letzten Jahre immer mehr Fälle auftauchten, wo das Thema dann ein Grund dafür war, dass ein Sportler nicht gestartet ist, nicht starten konnte. Simone Biles oder auch das tragische, die tragische Geschichte von Enke. Und dieses Thema mentale Stärke bezieht sich ja nicht nur auf den Sportler, den Fußballer, sondern auch auf die Trainer. Also ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit den Trainern, denn sie haben ja einen großen Einfluss auf den Sportler, können aber selbst eben auch die Leistung auf dem Spielfeld konterkarieren, wenn sie zum Beispiel in der Körpersprache signalisieren, ja, ihr spielt heute bescheiden, ich sehe heute irgendwie keine Chance, und denn wir nehmen die Körpersprache schneller wahr als die Worte, geben auch der Körpersprache mehr Glaubwürdigkeit, mehr, also vertrauen mehr auf die Körpersprache als auf die Worte. Und daher ist halt auch sehr entscheidend, wie agiert ein Trainer am Spielfeldrand. Und daher besteht meine Arbeit eben mit den Spielern, mit den Trainern, aber sogar auch mit dem Vorstand oder den Funktionären, den Verbänden, weil die ja den Rahmen vorgeben und auch das Finanzielle und so weiter klären für den Sport. Und daher ist es ein sehr großes Feld, was ich da bespiele sozusagen, weil es spielt ja auch auf das Private rein, ne? Wenn es zu Hause Schwierigkeiten gibt, jemand ist krank, jemand ist gestorben, wie gehe ich damit um? Welchen Einfluss hat das dann wieder auf Sport und Leistung? Es geht um das ganze Thema Teamcoaching. Es ist ja nicht nur der Einzelsport, sondern auch die Teamdynamik, Teamspirit und diese Dinge. Und ich weiß ja zum Beispiel von Thomas Müller, der spielt halt, weil er gewinnen möchte. Erstmal spielt er für sich, ne? Und auch darüber zu sprechen, welche Auswirkungen hat das wiederum, ne, auf eine Mannschaft. Gerade finde ich jetzt abseits von Thomas Müller, aber man kann schon auch beobachten, gerade in der Bundesliga, wie manch einer halt zu viel nur für sich spielt, damit er halt möglicherweise auffällt, damit er möglicherweise interessant wird für einen neuen Club, der noch mehr Geld bezahlt und damit der Berater ja noch mehr Geld bekommt. Na, und für mich dann manchmal der Gedanke an das Team und dass ich ja hier fürs Team spiele, etwas in den Hintergrund rückt, was eigentlich nicht sein darf. Also, ne, daher ist es ein Riesenfeld, aber in 21 Jahren hat sich natürlich viel Erfahrung angesammelt. Ich habe über 40 Ausbildungen. Ich beschäftige mich jeden Tag mit Sportpsychologie und neuen Studien, die ja, wir kommen ja an der Gehirnforschung nicht vorbei. Ja, und habe 14 Bücher geschrieben. 15 und 16 ist schon im Kopf, also ich werde noch nicht aufhören. Es wird weitere Bücher geben und vor allem habe ich ja sehr speziell auch im Sport, ne, für Reiter, für Golf, Sport allgemein. Da hatte damals ja Oliver Kahn auch das Vorwort geschrieben und sehr viel zu beigetragen zu dem Erfolg des Buchs, also zu den Inhalten auch. Also auch fleißig am Schreiben und da tut mir ja gleichzeitig sein Thema auch immer noch mal besser durchdringen.
Ja, und ich habe gesehen, du warst ja auch schon auf großen Bühnen. Da habe ich mir ja vorab nochmal, ich glaube, Creator spricht man es aus, da den Vortrag Erfolg beginnt im Kopf. Den fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Also wenn jemand von den Hörern Lust hat, den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
Ja, der ist schon uralt. Heute würde ich den wahrscheinlich
Aber
gar nicht mehr so gestalten. Das war auch der erste Auftritt bei Creator und 20 Minuten ist eine Herausforderung für mich als Rednerin, weil ich habe viel zu sagen, vielleicht
ja, glaube
manchmal
ich.
zu viel und dann ist 20 Minuten eher eine Strafe.
Glaube ich. Aber ich fand zum Beispiel dieses Glas, wo man dann schöne Momente nochmal festhält, das fand ich war auf jeden Fall eine coole Idee. Wie man, ja, also den Auftrag sage ich schon, Auftritt fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
Danke für die Rückmeldung.
Dann einmal, wir wollen ja heute einmal über das positive Führen und über die mentale Stärke sprechen. Und da hast du ja auch schon in Bezug auf die mentale Stärke gesagt, dass das natürlich auch den Trainer dann betrifft. Und dementsprechend kann man beide Themen vielleicht auch ein bisschen miteinander verknüpfen, wenn wir jetzt über das positive Führen sprechen. Was ist denn da beim Trainer wichtig und vielleicht auch, wie hängt das dann mit der eigenen mentalen Stärke zusammen, weil ich gesehen habe bei LinkedIn, dass der auch, ich glaube, so Selbstführung war auch ein Stichpunkt, der da genannt wurde. Und man muss ja erstmal sich selbst führen können, um dann andere zu führen. Also da würde ich so ein bisschen den Zusammenhang sehen. Vielleicht gehst du
Ja.
da einmal drauf ein. Ja.
Ja, auch selber ruhig bleiben. Das ist ja, ich meine, ich habe ja mal, ich weiß gar nicht, ich glaube mit dem Bayerischen Rundfunk oder sogar mit dem Sportstudio einen Beitrag gemacht zum Thema Stressbewältigung beim Trainer. Und die Trainer haben halt tierisch Stress, weil weniger, glaube ich, was die Presse über sie schreibt, spielt auch rein. Aber vor allem, weil du stehst ja oft echt hilflos am Spielfeldrand und denkst dir, was spielen die heute? Das ist doch so gar nicht besprochen, das ist so gar nicht abgestimmt, ja? Und dann steht man da und kann eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Und daher braucht es auch das Thema Erholung. Ich meine, wir wissen ja von Top-Trainern, ne, dass sie auch kurz vorm Burnout standen. Oder jetzt das prominente Beispiel Jürgen Klopp, der sich dann am Anfang des Jahres ja verkündet hat, dass er sich rauszieht, weil die Energie fehlt oder die Energie zu wenig geworden ist. Und daher sind es zwei große Aspekte. Wie führe ich das Team? Wie führe ich auch die Mitarbeiter? Weil ein Jürgen Klopp hat ja nicht nur die Mannschaft und die Co-Trainer, sondern hat ja im Prinzip 80 bis 100 Leute im Verein, die ihm zuarbeiten. Und das andere ist eben die Selbstführung. Genau.
Ja, und selbst auf einer kleineren Ebene natürlich, wenn man jetzt im Amateursport unterwegs ist als Trainer, dann hat man ja trotzdem auch noch seinen Trainerstab, den man dann ja auch mitführt.
So ist
Habe
es.
ich gesehen, dass du heute noch einen Beitrag bei LinkedIn gepostet hast mit den wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft. Das war dann aufs ja, Alphabet angelehnt. Also vielleicht kann man dann nicht jeden einzelnen Aspekt sprechen, aber vielleicht gehst du mal darauf ein, was so für dich die wichtigsten von den wichtigsten Aspekten, ja, sind.
Also für mich wirklich das Allerwichtigste ist gerade die Menschlichkeit. Ja, und für mich, Jürgen Klopp steht halt genau dafür. Es gibt ja Spieler, die über ihn gesagt haben, er sei nicht nur ein fantastischer Trainer, sondern vor allem ein fantastischer Mensch. Und ich finde die Menschlichkeit, und ich habe es gerade selber in einem Training erleben müssen, Menschlichkeit und Wertschätzung ist für viele heute irgendwie nicht mehr existent, aber auf allen Ebenen, also Ebene Führungskräfte und Mitarbeiter und nicht nur jetzt reduziert auf die Führungskräfte. Denn ich meine, in den Hard Skills, da werden Unternehmen immer ähnlicher oder können viel dran arbeiten. Aber ich glaube, die Unternehmen, die die Nase vorne haben, werden die Clubs, die Fußballmannschaften werden die Nase vorne haben, wo es den Trainern gelingt, ihre Menschlichkeit zu bewahren, weil wir haben ja auch immer mehr psychische Erkrankungen. Da habe ich heute zum Beispiel einen Artikel gelesen bei einem Sportpsychologen und der Trainer muss ja auch mit diesen Themen umgehen können, umgehen lernen, weil kein Fußballer, kein Sportler lässt seine psychische Erkrankung also außerhalb des Stadions, ne? Und auch nicht jeder wird es unbedingt vor sich hertragen, wird es dem Trainer vielleicht sagen und trotzdem muss ich ein Umfeld kreieren, ein Coaching-Umfeld, wo auch diese Spieler ja sich wohlfühlen und ihre Leistung abrufen können, sofern es eben noch geht und nicht der Spieler sich professionelle Hilfe suchen muss. Und daher ist es die Menschlichkeit, die Wertschätzung. Wertschätzung und Respekt sind keine Einbahnstraße. Es geht in alle Richtungen, nach oben, unten, zur Seite. Na, das wird auch ganz gerne vergessen. Natürlich geht es um das ganze Thema Kommunikation. In meinen Augen reden wir viel zu wenig miteinander, schon vor Corona. Und das ist völlig egal, ob jetzt im Business oder im Sport. Und da dann das echte Interesse am Gegenüber, nicht immer nur in Verbindung mit, ich brauche was von dir. Und dann macht man am Anfang eine Floskel und fragt irgendwie, naja, wie geht's dir? Aber eigentlich ist man gar nicht daran interessiert oder an der Antwort interessiert. sondern wir brauchen wieder das echte Interesse am Gegenüber, das aktive Zuhören, ohne irgendwie innerlich woanders zu sein oder ein Gespräch in eine Richtung schieben zu wollen, sondern wirklich dieses Zuhören, eine positive Sprache, auch etwas, wo man mit Trainern gut arbeiten kann. Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg ist ein sehr schöner Ansatz. Also das Thema Kommunikation mit allem, was es beinhaltet. Dann natürlich das Thema Vertrauen. Na, Vertrauen entscheidet, habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, wird, glaube ich, gänzlich unterschätzt, ist aber die Basis für jede Form der Zusammenarbeit. Natürlich auch im Sport, dass ich dem Trainer vertraue, wenn er zum Beispiel die Entscheidung trifft, dass ich heute mal auf der Reservebank sitzen bleibe, dass er sich dabei was gedacht hat und das nicht zum Beispiel aus Böswilligkeit tut oder mich für irgendwas abstrafen möchte. Also daher Vertrauen ist ein Riesenthema. Die Persönlichkeit, na, wer bin ich? Für mich gibt es irgendwie immer weniger Menschen, die eine Persönlichkeit sind. Ich meine, Jürgen Klopp steht auch hier voll für das Thema Persönlichkeit. Es geht um Authentizität. Könnte man jetzt lange reden, was ist das überhaupt? Ja, es geht um Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit, Neugierde, sich selber weiterentwickeln wollen, um Emotionalität. Es geht um soziale Kompetenzen, wie kann ich Beziehungen aufbauen. Es geht um die Leidenschaft für das, was ich tue, weil wenn ich keine Leidenschaft habe für das, was ich tue, wieso sollten es meine Spieler oder Sportler haben oder in den Unternehmen dann die Mitarbeiter? Ja, das sind immer so ein paar ganz wichtige Eigenschaften.
Du hast dann in Bezug auf die Menschlichkeit genannt, ein Umfeld zu schaffen, in dem, naja, auch wenn die Spieler sich dann vielleicht nicht so öffnen, ich glaube gerade im professionellen Bereich, wo das dann vielleicht auch einfach noch so ein bisschen verpönt ist, ist das natürlich auch schwer für die Spieler.
Ja.
Wie kann man denn dann so ein Umfeld schaffen? Also ich finde, ein Aspekt ist für mich zum Beispiel, vielleicht will man sich als Spieler auch gar nicht immer diese Hilfe intern holen, weil immer die Angst da ist, dass wenn man jetzt vom Verein aus einen Psychologen hat, dass der dann halt auch ja alles mit dem Trainer bespricht.
Ja, absolut.
Und dann ist es auch, was ich gehört habe, dass es dann auch so ein bisschen verpönt sein soll, wenn man sich dann externe Hilfe holt, weil das dann auch ein Stück weit persönlich genommen wird. Wieso geht er jetzt woanders hin? Sind wir ihm nicht kompetent genug? Wird dann auch wieder als Vertrauensbruch empfunden. Also
Ja.
das wäre für mich so ein erster Ansatz, dass man vielleicht sogar aktiv auf die Spieler zugeht und denen das empfiehlt, sich auch extern Unterstützung zu holen und dass das eben nicht als Vertrauensbruch angesehen wird. Aber vielleicht hast du da
Ja.
noch weitere Ansätze.
Ja, das ist absolut so, wie du sagst. In Unternehmen macht man ja heute schon so Listen, wo kannst du dich hinwenden? Entweder haben die dann wirklich mal mit den Externen geredet und haben eine Kooperation. Zumindest stellt man den Mitarbeitern eine Liste zur Verfügung. Und dasselbe ist natürlich im Sport, weil entscheidend ist ja die Beziehung für den Erfolg im Coaching, also auch im Sportmentalcoaching oder in der Sportpsychologie. Und ich hatte schon oft Sportler, wo es in der Nationalmannschaft einen Sportpsychologen gab, aber der Sportler eben gesagt hat, da passt die Chemie nicht zum einen. Und ja, da war die begründete Angst und Sorge da, dass der Sportpsychologe dem Trainer irgendwelche Aspekte steckt und die dann wieder auf ihn negativ zurückfallen. Was natürlich eigentlich nicht sein darf und soll, weil der Sportpsychologe oder auch ich als Sportmentalcoach unterliegen der Verschwiegenheit. Na, und selbst wenn, ich meine, in dem Moment, wo ja heute ein Sportler in den Olympiakader kommt, verzichtet er ja auf seine Rechte bezüglich Geheimhaltung von, ja, medizinischen Daten oder auch letztendlich psychischen Themen. Aber wenn da ein Verband bei mir anruft, dann habe ich eine Amnesie. Ich kann mich dann gerade an gar nichts erinnern, weil ich werde meine Verschwiegenheit nie und nimmer an der Stelle irgendwie aushebeln, sondern die hat immer absolute Prio. Ne? Aber Fakt ist, und das muss sich jeder bewusst machen, entscheidend ist die Beziehung. Und zum Beispiel ist es manchmal auch gut, wenn eine Frau zu einer Frau geht und nicht, wenn dann ein männlicher Sportpsychologe da ist, weil da geht es manchmal um so banale Themen wie die eigene Periode, wie gehe ich damit um? Ich merke, ich habe da Leistungsschwankungen, ich blute, wie gehe ich damit um? Na? Und das tauscht man dann doch lieber mit einer Frau aus als mit einem Mann zum Beispiel. Und daher finde ich, sollte es ja, sollte da eine gewisse Offenheit da sein, aber ich habe das selber schon erlebt bei einem von mir ausgebildeten Sport-Mental-Coach, dass das dann irgendwie aufflog, dass da der junge Fußballer zu ihm kam, statt zum Sportpsychologen zu gehen. Und dann haben die Eltern angerufen und da gedroht, wenn er das nochmal machen würde, dann würde er aus der Mannschaft rausfliegen. Also für mich erschreckende Dynamiken, ne? Weil um was geht's? Es geht um den Menschen und seine Psyche und seine mentale Stärke. Und da muss der Stolz des Verbands oder des Sportpsychologen einfach zurückstehen. Ja.
Und
Ja.
dann hattest du ja auch noch
Und
den.
ja, und was ich noch dazu sagen will, mir ist halt total wichtig, wir müssen das Thema entstigmatisieren. Ja, es ist immer noch mit so einem Stigma behaftet, wenn man sagt, dass man depressiv verstimmt ist oder einfach gerade ein Thema hat. Aber die ganzen Statistiken zeigen halt, jeder Dritte in Deutschland und nicht nur in Deutschland ist betroffen. Ja, und daher, und das betrifft natürlich Trainer wie Sportler, ist es eben wichtig, dass wir mehr darüber reden. Ich meine, in Amerika ist das total normal. Da würde keiner irgendwie jemanden mit dem Finger drauf zeigen oder über den lachen oder müsste ich Angst haben, dass da jetzt über mich getuschelt oder geratscht wird. Sondern es ist eben ein Teil, es gehört zum Leben dazu. Das Leben ist ja kein nicht linear. Es ist ein Auf und Nieder und auch was die Gesundheit betrifft. Und bei der Gesundheit gibt es halt nicht nur den Körper, sondern auch Seele und Geist und den Kopf. Und daher, glaube ich, ist das Erste, dass man das mal entstigmatisiert. Und ich bin ja schon froh, dass man jetzt mentale Stärke so langsam mal anders sieht. Weil als ich vor 20 Jahren angefangen habe, gab es ja auch noch so Aussagen wie, naja, Antje, ich leg mich doch nicht auf die Couch. Na, naja, das hat nur gar nichts mit Couch zu tun oder Therapie zu tun, sondern ich arbeite ja gezielt mit der Gegenwart und Zukunft. Was brauchst du, damit du besser mit dem Druck zurechtkommst, damit du ruhig bleiben kannst, damit du dich auch mental erholst und so weiter? Na, da bin ich ja schon froh. FC Bayern tut da ja gerade ganz, ganz viel, veröffentlicht Videos dazu, um halt auch mal diesen Bereich, der gerade im Fußball etwa 70% ausmacht, mehr in den Fokus zu rücken. Ja.
Ja, ich finde da diese Entstigmatisierung auch sehr wichtig,
Ja.
weil ich vor allem auch denke, dass es sowieso ein falscher Ansatz ist zu sagen, dass der Mentaltrainer immer der Feuerwehrmann sein soll, der jetzt, wenn schon ein Problem da ist, das repariert.
So ist es, genau.
Sondern stattdessen sollte das eben eigentlich normal sein, dass wenn man Sportler ist, dass man sich auch schon präventiv mit diesen Themen beschäftigt und
Absolut.
kann natürlich mit externer Hilfe sein, aber kann natürlich auch eigenständig sein, je nachdem, wie man es dann gerne hat, aber das ja wirklich irgendwie konstant anzugehen und auch nicht, wenn man dann merkt, jetzt läuft's gut, dann damit aufzuhören, sondern
Ja.
machen, weil es ja wieder eine schwere Phase geben kann im Sport. Ja, das finde ich auf jeden Fall wichtig, dass das eigentlich eher zur Normalität als zu sowas Abgefahrenen wird, ja.
Ja, genau. Aber ich glaube, es liegt halt auch leider ein bisschen daran, dass natürlich auch auf dem Markt sich mittlerweile sehr viel wenig Qualifizierte oder gar Unqualifizierte, die gerade mal ein Buch gelesen haben, tummeln und auf die Sportler zugehen, was mich oft sehr zornig macht. Ja? Weil ich meine, die Sportler verzichten auf einen Teil ihrer Jugend, leben sehr diszipliniert, um dann vielleicht mal einer der besten Fußballer der Welt zu werden oder Sportler der Welt zu werden oder auf Olympische Spiele zu gehen. Und dann kommt da so ein, ja, mit einem Selbstlernen-Online-Kurs ausgebildeter Sport-Mental-Coach und erzählt irgendwelche vielleicht sogar schädlichen Dinge. Na, ich habe mal ein Interview geführt mit Schorsch Hackl, der ja aus dem Wintersport sehr bekannt ist. Und der hat mir fürchterliche Geschichten erzählt über Kollegen, die halt ja genau das Falsche empfehlen. Und daher hat er mal gesagt, bitte alle, ja, da braucht keiner auf ihn zugehen, weil da hat er eher eine Aversion mittlerweile dagegen. Ich durfte halt das Interview führen, weil ich mit Karl Angerer gearbeitet habe und das sehr erfolgreich und die beiden kannten sich halt über den Bundesstützpunkt. Na. Aber das liegt halt auch daran an der Qualität. Wen suche ich mir da? Das auch bitte zu differenziert zu sehen zur Esoterik oder zur, ja, Spiritualität ist gut, schön, gut und schön. Na. Ich bin auch sicher ein Tick spirituell. Aber bitte schön zu schauen, was macht, sagt die Gehirnforschung, ja, und entsprechend auch wissenschaftlich fundiert zu arbeiten.
Ja, und dann hattest du noch Das wäre dann nochmal so der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte. Die Leidenschaft angesprochen, weil das ist, finde ich, sehr nah beisammen mit einem Punkt, der mir jetzt noch wichtig gewesen wäre, die Begeisterungsfähigkeit. Also ich
Ja.
glaube halt, dass Trainer, gerade je höher das Niveau, dass die sich dann nicht mehr, also mit Sicherheit auch irgendwo noch fachlich unterscheiden, aber ich glaube, das ist dann der geringere Anteil. Ich glaube, da sind die alle sehr nah beieinander, weil Wissen ja heutzutage auch sehr leicht zugänglich ist.
Ja.
Gerade im Profibereich haben die alle erstmal ihren Fußballlehrer oder ihre Pro-Lizenz. Also da werden die schon alle ganz gut sein, aber ich glaube dann so dieses menschliche, Menschen inspirieren zu können, Menschen begeistern zu können, ich glaube, das macht den großen Unterschied, dass dann wirklich Spieler auch auf dem Platz dafür ja in Anführungszeichen sterben würden.
Ja.
Also das ist für mich so, ja, glaube ich, einer der wichtigsten oder wenn nicht der wichtigste Punkt bei der.
Ja, und da hat ja Pep Guardiola mal so schön dazu gesagt, ja, Menschen wollen gesehen werden mit ihrem Beitrag zum Erfolg und vor allem wollen nach ihrer Meinung gefragt werden, auch wenn man nicht jede Meinung nachher umsetzen kann. Und Pep Guardiola hat ja wirklich von der Putzfrau über den Busfahrer, Koch, Reservespieler bis zum Mannschaftsspieler eben alle gefragt, mit einbezogen und nicht nur die Elf, sondern oder und den Co-Trainer, sondern wirklich alle, weil der Busfahrer wusste manchmal mehr wie ja der Co-Trainer. Und das ist etwas, wie ich halt auch eine Begeisterung in der Mannschaft hochhalten kann, indem ich nicht nur selbst total begeistert bin, sondern auch eben zum Beispiel meine Mitarbeiter und meine Mannschaft um ihre Meinung frage. Das war ja auch so ein Thema bei einer, ich glaube, es war sogar in Brasilien bei der WM, ne? Wen stelle ich wie auf? Ich glaube, damals war das Thema Philipp Lahm, wenn ich mich hier richtig erinnere. Und da habe ich ja als Trainer immer die Wahl, entscheide ich es, entscheide ich es mit meinem Beraterteam oder frage ich auch mal in die Mannschaft, wie die sehen. Ja, und entsprechend ist für mich da die Aussage von Pep Guardiola kann ich einfach nur unterschreiben. Genauso hat er sich ja einfach sehr, sehr viel Feedback geholt. Ja? Jede Reise hat er genutzt, um Spieler zu fragen und mit ihnen zu reden. Und ich glaube, auch das gerade im Amateurbereich oder jetzt im Freizeitbereich machen das Trainer zu wenig. Ne? Ich muss auch einfach mal, es kann ja eine Viertelstunde dauern, es muss ja gar nicht länger sein, aber ich muss einfach auch mal, vor allem natürlich so die tragenden Spieler, hingehen und mal fragen und auch nach der Stimmung, weil die wissen oft mehr über die Stimmung, als ich vielleicht von außen mitbekomme. Und da möchte ich einfach ja nochmal ermutigen dazu. Sicher, Feedback ist nicht immer einfach. Es gibt ja auch heute Kritik, teilweise auch unter der Gürtellinie formuliert. Viele Kritik ist sehr subjektiv. Menschen übertragen ihr Weltbild auf den Trainer und der Trainer soll dann so ticken, wie sie das denken, wie es zu sein hat. Das ist natürlich alles Nonsens. Aber ich kann ja nachher entscheiden als Trainer, was davon nehme ich an und was gehört in die Kiste, interessiert nicht. Also gibt ein ganz einfaches Beispiel. Ich mache ja auch eine Evaluation nach meinen Ausbildungen und wenn dann zum Beispiel im Feedbackbogen steht, naja, der Seminarraum ist nicht geeignet, weil der Bus nicht vor der Tür hält, aber der Busbahnhof ist 3 Minuten auf der anderen Straßenseite, dann gehört das in die Kiste, vergiss es. Ne? Und andere Dinge muss man dann eben mal überlegen, was ist mein Anteil und wo darf ich was verändern? Weil natürlich, wir machen als Menschen Fehler, werden wir immer machen. Wir sind ja keine Roboter, sondern Menschen. Und daher braucht schon immer auch mal den ehrlichen Blick in den Spiegel, um dann wieder Dinge anzupassen oder zu verändern.
Ja, und bei der Ver oder anders bei dem mit der Meinung, einen danach zu fragen, dass das natürlich auch mal darin münden kann, dass man die Kritik vielleicht etwas weniger diplomatisch äußert. Ich glaube, da ist es schon mal wichtig, dass man vorher so eine Vertrauensbasis aufgebaut hat, weil ich glaube,
Absolut.
dann sieht auch diese Kritikkultur ganz anders aus.
Ja.
Dann hat man, glaube ich, schon viele Probleme aus dem Weg geräumt. Und das, was du beschreibst, ist halt auch genau meine Erfahrung, dass es immer sehr positiv bei Spielern ankommt, wenn man sie dann eben auch mal ja nach Feedback fragt, wie die auch spezielle Punkte sehen. Man kann natürlich allgemeiner fragen, aber auch ganz konkret. Und es wird auch noch mal durch so eine Studie tatsächlich gestützt, von der ich mal gelesen habe. Ich kriege sie nur noch so mit der Pointe grob zusammen, aber da ging es darum, dass das bei einem Unternehmen gemacht wurde und da haben sie die Mitarbeiter ja nach ihrer Meinung gefragt, was muss man ändern und so. Und dann haben sie das auch peu à peu geändert und dann haben sie es aber später auch peu à peu wieder weggenommen und aber immer zwischendurch nach der Meinung gefragt und auch nachdem sie es wieder weggenommen haben, nach der Meinung gefragt, wie zufrieden seid ihr jetzt? Und die Zufriedenheit war immer noch sehr, sehr hoch. Und dann war das ja der Erklärungsversuch eben, dass es darum geht, nach der Meinung zu fragen und das gar nicht immer umgesetzt werden muss. Also ja, vielleicht nimmt das so ein bisschen die Angst, dass wenn man fragt, dass man das dann auch immer gleich in die Tat umsetzen muss. Ich, dieses Fragen an sich ist schon sehr viel wert.
Ja, ganz genau. Ja, damit man halt wirklich ja einen Spiegel bekommt und auch so ein bisschen Stimmung in der Mannschaft mitbekommt. Und aber entscheidend tut es immer der Feedbacknehmer, was er davon umsetzt und was nicht. Ja, das natürlich, wenn ich alles nachher abwiege, dann ist es auch nicht so effektiv. Man sollte schon wirklich auch sensibel sein und schauen, mit welchem Thema darf ich mich jetzt mal beschäftigen. In meinem Job gibt es ja die Supervision dann, dass man sich eben auch mal in die Supervision begibt oder einen Kollegen bucht, der dann mit einem mal draufschaut, wo habe ich was zu lernen. Das ist schon wichtig. Und ich glaube, da wird zu wenig gemacht im Trainerbereich oder im Fußballbereich. So der Blick über den Tellerrand. Zu schauen, wie machen es denn andere? Ich weiß zum Beispiel, der frühere Bundestrainer der nordischen Kombinierer, der hat halt sich zum Beispiel viel mit Jupp Heynckes beschäftigt, hat damals von Jupp Heynckes gelernt, diese Stärkenorientierung, dass er halt extrem, so wie ja auch Jürgen Klopp, mit den Spielern daran arbeitet, was können sie besonders gut, was sind ihre Stärken und ihnen nicht den ganzen Tag sagt, was sie nicht können, weil das frustriert. Wir brauchen mehr Stärkenorientierung auch im Freizeit- und Amateurbereich. Denn wenn ich da manchmal den Trainer frage, jetzt lass uns doch mal für deine Spieler die Stärken sammeln, dann ist das eine zähe Geschichte. Ja, die wissen mehr um die, ja, wo es hingehen muss oder was jemand zu lernen hat, als dieses Wissen um, was kann jemand schon und darauf aufbauen, dann natürlich auf die Schwächen zu schauen und da, wo sich jemand entwickeln darf.
Wir haben ja jetzt viel über die Führungskraft gesprochen und da würde mich nochmal interessieren, weil ein großes Thema bei mir ja die Spielfreude ist, wie man das vielleicht als Führungskraft hinsichtlich der Punkte auch, die wir besprochen haben, eben ja gewährleisten kann, dass gerade wenn es dann, du arbeitest ja auch so, wie ich das mitbekommen habe, mit Sportlern auf einem ziemlich hohen Niveau und gerade dann, wenn das Niveau höher wird, dann kann man, glaube ich, recht leicht dieses, weshalb man mal mit dem Sport angefangen hat, die Freude daran, dass es einem Spaß macht, sehr schnell verlieren und sehr schnell ausgelaugt sein irgendwo. Wie kann man das denn als Führungskraft irgendwo unterstützen, dass, naja, die Sportler sich das beibehalten können?
Ja, ist eine gute Frage, weil ich habe eben Olympische Spiele in Paris, hatte ich wieder Sportlerinnen am Start. Lorena ist im Taekwondo Fünfte geworden, knapp an der Medaille vorbei, ist ein bisschen die Kraft ausgegangen. Und da ist eben auch wieder, mache ich weiter oder höre ich auf? Ne? Ganz oft hören ja dann auch Sportler auf, weil sie dann eben sagen, jetzt kann ich mich nicht mehr motivieren, nochmal Gas zu geben für 4 Jahre und mich nochmal so akribisch vorzubereiten. Für mich zum einen halte die Gründe schriftlich fest. Also mal aufschreiben, aus welchen Gründen habe ich mal mit dem Sport begonnen und mache ich immer noch diesen Sport, weil auf solche schriftlichen Aufzeichnungen kann ich dann immer mal wieder zurückgreifen. Und es hängt aber natürlich auch mit anderen Themen zusammen. Schlafe ich ausreichend? Weil wir wissen auch alle, wenn man zu wenig schläft, dann ist die Frustrationstoleranz niedriger. Und dann kratzen einen viele Dinge im Außen sehr schnell mehr an. Es braucht so dieses ausgeglichene Leben, Life Balance, dass man auch da immer wieder gut für sich sorgt, auch als Trainer, damit eben diese Freude am Sport und die Spielfreude erhalten bleibt. Na, aber es hängt sicher auch zusammen mit dem Team Spirit, wenn ich jetzt als an den Spieler selber denke. Ich werde immer, wenn die Beziehungen stimmen, mehr Spielfreude haben, als wenn ich in einer Mannschaft bin, wo ich ein Außenseiter bin, wo ich ein Einzelgänger bin, wo man mich nicht respektiert. Daher hat ja auch Dieter Hermann als Sportpsychologe der Nationalmannschaft zum Beispiel an den Interaktionen auf dem Spielfeld gearbeitet, Denn es wird ja auch bei Unternehmen liest man sehr schöner, die Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource. Für mich ist es natürlich schön zu lesen, aber ich behaupte mal, die Interaktionen zwischen den Mitarbeitern sind noch viel wichtiger. Weil du kannst die besten Mitarbeiter und Spieler haben, aber wenn die nicht miteinander reden, dann kommst du auch nicht wirklich weiter.
Ja, ich finde diesen Aspekt, den du jetzt zuletzt genannt hast, sehr wichtig. Also das wird auch, da spricht man von den drei Grundbedürfnissen eines Menschen und
Genau.
da wird auch die soziale Eingebundenheit genannt. Und deshalb einfach, wenn man sich das vor Augen führt, dass das einfach ein menschliches Grundbedürfnis ist. Und dann als Führungskraft wirklich darauf zu achten, ja, wie sind die Interaktionen innerhalb einer Mannschaft? Und vielleicht dann auch, wenn man in einen etwas professionelleren Bereich kommt, wo man dann auch das Privileg hat, sich irgendwie einen Kader zusammenzustellen. Das hat man ja jetzt im Breitensport nicht immer, aber dann im Profisport vielleicht auch gezielt wirklich darauf zu achten und mal zu sagen, okay, dann verzichte ich hier mal auf die Qualität eines Spielers, die er vielleicht mitbringt, weil ich auch mal gesehen habe, wie ein Trainer meinte, einen falscher Charakter oder wie man es dann nennen mag, in der Kabine zerstört die ganze Mannschaft.
Absolut.
Dass man dann vielleicht einen Spieler nimmt, der vielleicht auch einen Ticken schwächer ist, aber
Richtig.
dafür einfach das Team mehr stärkt mit.
Ja, man weiß ja auch, dass das zweitbeste Team, was einen guten Teamspirit hat, stärker sein wird, wie das beste Team, was kein Teamspirit hat. Und ich meine, die Beispiele haben wir ja gesehen die letzten Jahre. Ja, auch gerade bei FC Bayern. Der viele Wechsel, die viele Unruhe. Denn man darf ja auch im Fußball nie vergessen, wenn du einen Spieler rausnimmst, du bekommst einen neuen Spieler rein, müsstest eigentlich jedes Mal wieder einen Teamprozess machen. Weil ein Spieler verändert alles. Ja, und das wird ja im Fußball auch nicht sehr akribisch gemacht, sondern das läuft, wenn überhaupt, mal am Rande mit, läuft dann mal mit, so wenn die Nationalmannschaft im Camp ist und sich vorbereitet. Aber im Prinzip wird da zu wenig gemacht. Und ich bin immer überrascht, wenn ich mit Fußballmannschaften arbeite und ich mache mal eine andere Form der Vorstellungsrunde, wie oft dann kommt, ja, das wusste ich ja gar nicht, dass du auch so gerne Mountainbike fährst. Ja, da hätten wir ja ein paar Mal zusammenfahren können. Na, also die wissen oft nicht, dass Banalste voneinander, aber auch das schweißt ja zusammen.
Ja, das finde ich auch nochmal einen sehr interessanten Punkt, weil man immer, da war ich auch zum Teil erstaunt, dass man, obwohl man Spieler so lange trainiert, dann auch nochmal neue Dinge erfährt.
Ja.
Und dann hatten wir ja gesagt, dass wir auch nochmal konkret auf den Punkt mentale Stärke eingehen wollen. Also vielleicht, du hattest ja schon davon erzählt, dass einer dir von seinen kritischen Erfahrungen mit Mentaltrainern berichtet hat. Vielleicht gehst du darauf mal so ein, was so No-Gos im Mentaltraining sind und was für dich so die wichtigen Punkte sind, woran man auch gute Arbeit da erkennt.
Also für mich, gleich mal vorneweg, ist es eben keine Beratung. Zu mir kommt jetzt nicht ein Sportler und dann sage ich ihm, ja, du musst jetzt mal so und so und so machen und dann wird das schon. Sondern wir schauen, was hat er schon ausprobiert, was war hilfreich, hat er Vorbilder, was kann er von Vorbildern lernen. Und dann entwickelt man eben gemeinsam zum Beispiel eine Wettkampfroutine. Ich durfte ja mal mit Oliver Kahn ein Interview führen. Du hast ihn in München getroffen und er hat mir halt auch erzählt, er hatte immer ganz klare Routinen und Rituale, was schon mal dazu geführt hat, dass wenn er zu spät im Stadion ankam, weil der Bus im Stau stand, dass das für ihn dann eine Herausforderung war. Aber der Gewinn der Routine war natürlich viel größer als die eine Situation, wo man mal zu spät dann im Stadion ankam. Und daher, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Also zum Beispiel hatte ich einen der besten Nachwuchsspieler von FC Bayern und der war vorher bei einer Kollegin. Und da muss wohl die Kollegin zu ihm gesagt haben, nur wenn du meditierst, dann wird mal was aus dir. Und das ist natürlich eine, ey, sorry, schwachsinnige Aussage, weil erstens hat nicht jeder Zugang zu Meditation, wobei sie natürlich super ist. Gibt auch 400 verschiedene Formen. Ich glaube, es wird ganz gerne mit, man sitzt am Schemel mit gekreuzten Beinen verbunden und das ist es ja nicht zwingend. Ne? Also solche Dogmen zu verbreiten geht für mich gar nicht, sondern größtmögliche Flexibilität, aber auch Unabhängigkeit. Das soll nie entstehen, nur wenn Antje dabei ist, dann kann ich gut performen. Das darf nie entstehen, weil ich kann sowieso nicht mit allen Sportlern immer vor Ort unterwegs sein, ne? Weil ich coache ja verschiedenste Sportarten, weil ich bin ja für den Kopf zuständig, nicht für die Technik. Und das ist zum Beispiel auch etwas, ich mische mich natürlich nie ein in die Technik. Ja, das, weil es gibt eine Sportart wie den Pferdesport, da bin ich selber Halbprofi, könnte ich eine Menge sagen, aber dann geht der Reiter nach Hause und weiß jetzt nicht, soll er es so machen wie Antje oder wie der Trainer es sagt. Und dieses Dilemma darf einfach nie entstehen.
Ja,
Und
das.
natürlich, also zum Beispiel im Taekwondo arbeite ich schon sehr eng, auch mit dem Trainerstab zusammen, auch wenn sie trotzdem keine Internas von den Sportlern erfahren, mit denen ich arbeite. Aber natürlich, und das ist dann auch mit den Sportlern vereinbart, ist die Sicht des Trainers auf den Sportler ja auch wichtig. Thema Selbstbild, Fremdbild. Wie sieht der Spieler sich selbst? Manche Sportler sind sehr ehrlich, manche überschätzen sich aber auch, sind eben, ja, da stimmt die Einschätzung irgendwie vorne und hinten nicht. Und dann ist so dieses im Dreieck arbeiten, den Trainer mit einzubeziehen, schon sehr, sehr hilfreich, wenn ich nicht eh mit dem Trainer auch arbeite, weil ich von ihm einen Auftrag habe. Na, und ich coache ja nur nach Auftrag, so eine Berufsethik, Coaching nur, wenn ich einen Auftrag dafür bekommen habe und nicht, weil ich irgendwo stehe und jetzt meine, ich könnte mal da loscoachen. Das mache ich auch nicht.
Ich glaube auch, dass das wichtig ist für das, was wir ziemlich am Anfang besprochen haben, dass es ja schön wäre, wenn Vereine wirklich so eine Offenheit dafür hätten, dass Spieler sich externe Hilfe suchen.
Ja.
Und wenn dann natürlich dort ja das Gegenteil von dem, was der Trainer sagt, irgendwie vermittelt wird, dann wird es natürlich schwer, dass man diese Offenheit hat. Deshalb
Ja.
ist es dann auch wichtig, den Spieler gezielt zu fragen, ja, was sind denn die Punkte, die der Trainer dir mitgibt, und das dann wirklich mit einzubeziehen, damit es nicht im Konflikt zueinander steht.
Ja, wobei natürlich der Konflikt schon dabei entstehen kann. Ich nenne jetzt mal bewusst nicht den Verband. Ich habe eine Trainerfortbildung gemacht für 90 Trainer von jung bis alt. Und als ich so über die Stärkenorientierung sprach, kam sehr wie viel Widerstand, vor allem bei den jungen Trainern. Und natürlich arbeite ich sehr stark am Selbstvertrauen der Sportler und Spieler, denn es ist das A und O für Erfolg. Und es ist halt auch ein probates Mittel gegen Selbstzweifel, die selbst Profifußballer immer mal wieder erwischen. Und da haben mir dann die jungen Trainer gesagt, ja, was, hallo, ich kann doch nicht über die Stärken sprechen, ich muss denen doch sagen, was sie nicht können. Ja, beides bitteschön, ne? Du kannst ihnen doch sagen, was sie, worauf sie aufbauen können, was sie schon beherrschen und auf der Basis von dem auf die Blockaden schauen. Dann komme ich nämlich besser damit zurecht, als wenn ich immer nur höre, das ist noch nicht und das ist noch nicht und jenes noch nicht und da bist noch zu schwach und das frustriert, das erzeugt Selbstzweifel ohne Ende, das konterkariert Selbstvertrauen und dann muss man sich nicht wundern, wenn jemand vor allem unter Druck dann nicht performt. Ja, weil ich meine, wir unter Druck bringen ja die meisten sowieso keine 100% mehr, sondern weniger und nur ganz wenige bringen deutlich mehr. Gibt es auch so Typen, aber es sind sicher weniger. Und daher gibt es trotz allem manchmal ein wenig Meinungsverschiedenheiten über, ja, worauf lenke ich den Fokus. Aber es ist jetzt nicht so entscheidend.
Also mein Eindruck ist, dass im Fußball schon ein Bewusstsein dafür da ist, dass irgendwie beides dazu gehört. Das heißt ja auch immer so schön, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen.
Genau, ganz
Aber
genau.
ich glaube, dass die Gewichtung teilweise, dass man als Trainer gerne dazu neigt, auch wenn man seine Videoanalyse macht,
Ja, genau.
gerne mal mehr die Szenen gezeigt, was nicht funktioniert hat.
Ja.
Und das fand ich auch in der Folge mit Markus Steffen, heißt der ist Techniktrainer, dass er es halt cool findet, in der Videoanalyse mehr den Fokus darauf zu legen, was hat denn geklappt, und
Super.
den Spielern zu zeigen, ja, hier guck dir an, wie du den in den Winkel haust, und da sehen wir zu, dass wir das öfter hinbekommen. So weiter. Also das
Genau. Ja,
finde ich
genau.
sehr cool,
Super.
diesen Ansatz, mehr
Ja,
Fokus
ja.
auf das Gute zu legen. Ja.
Absolut. Also mehr davon, ne? Ich sage immer in der Analyse, mir hilft es halt dann auch, schreibt dann schon mal so davor, plus, minus, ne? Damit ich eben nachher in der Analyse wirklich mehr von dem Positiven erzähle, weil wir eben, ja, aus der Gehirnforschung, wenn man sagt ja auch so schön, das Negative haftet an wie Klettverschluss und das Positive perlt ab wie Teflon. Und diesen Mechanismus, der aus der Säbelzahntigerzeit kommt, unser menschliches Gehirn hat sich ja die letzten Jahrtausende nicht verändert. Und damals musste man ja mal die Schlange im Gras und den Tiger im Busch sehen. Und diesen Mechanismus, den müssen wir überlisten. Durch Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, viele Übungen. Und wenn er das eben für sich so lebt, dann ist es grandios, ne? Dass man eben wirklich schaut, wenn ich das zusammenschneide, dass ich bewusst mehr von dem, was ist gelungen, zeige, als von dem, was ist nicht gelungen.
Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, wäre noch mal eine letzte Frage für mich. Ich merke immer bei Sportlern, dass so eine gewisse Skepsis hinsichtlich Mentaltraining da ist und dass die sich dann eben, weil es ja auch ein bisschen abstrakt ist, ehrlich gesagt, also man kann ja nicht das irgendwie jetzt leicht messen, dadurch habe ich mich um X% gesteigert oder so, dass sich Spieler dann eben auch fragen, ja, warum macht das so einen Unterschied? Eben weil es so abstrakt ist, warum bringt einem das etwas? Also vielleicht hast du da ja noch mal eine Antwort für die Skeptischen.
Ja, nochmal zwei Sachen. Das eine ist, man kann es ein bisschen messen, dadurch, dass ich eine Leistungsanalyse mache, vor allem natürlich Bezug auf die Themen aus dem Mentalcoaching. Die listen wir alle mal auf, sowas wie Erholungsfähigkeit, Regeneration, Visualisierung, Gedankenhygiene und so weiter, Stressbewältigung. Und dann kann ich die skalieren auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt, ich habe null Stress, 10 heißt, ich habe größtmöglichen Stress. Und dann hat man diese Zahlen und die kann man ja regelmäßig überprüfen und vergleichen, ne? Wie, wo habe ich mich da verändert, weiterentwickelt? So kann ich es ein bisschen evaluieren. Und das andere ist nur, was man sich vorstellen kann, das kann man erreichen. Viele vergessen zum Beispiel komplett, wir denken ja in Bildern. Na, ich sage immer, denk jetzt mal da Paris, Eiffelturm, dann denkst du ja nicht an EIFF, an die Buchstaben, sondern du siehst den Eiffelturm vielleicht mit den Ringen. Und dieses Wissen um die Macht der inneren Bilder kann man extrem gut nutzen, um sich auf mögliche Situationen vorzubereiten, wo es mal nicht so gut läuft oder wo was passiert. Weil wenn ich es im Kopf schon 100 Mal gemacht habe und bin damit souverän umgegangen, dann kann ich es auf dem Spielfeld unter Druck auch. Also für mich immer ein super Beispiel, Michael Phelps, na, der beste Schwimmer der Welt. Er hat extrem viel mit dem Thema gemacht und er hat immer wieder visualisiert, wenn er ins Wasser springt, wie geht er damit um, wenn sich seine Schwimmbrille füllt mit Wasser. Das ist natürlich höchst unangenehm. Was ist passiert in Peking? Genau das, ne? Er springt ins Wasser, die Schwimmbrille füllt sich, er hat die Goldmedaille gewonnen. Oder, weil es mir gerade einfällt, Oliver Kahn hat mir erzählt, dass er am Abend vor dem Spiel immer auf dem Bett lag im Hotelzimmer und visualisiert hat, wie er souverän die Torschüsse hält und wie er sich verhält, wenn er dann doch mal hinter sich greifen musste. Weil er war ja immer Ressourcenperson auch für die Mannschaft. Und wenn er dann innerlich aufgegeben hätte, sowas wie, und sackt in sich zusammen und, dann hätte das eine Strahlkraft auf die Mannschaft gehabt. Wir wissen ja, Stimmungen sind hoch ansteckend. Und daher war es für ihn wichtig, dass er sofort zurückkam in die Souveränität, Analyse nach dem Spiel. Und das hat er immer und immer visualisiert. Und also, man sieht schon vor langer Zeit, gab es da Fußballer, die schon den Zugang hatten. Und das ist halt das eine. Das andere ist, es ist natürlich ein bisschen, holt ein bisschen aus, ist, die Gehirnforschung sagt, unser Gehirn ist plastisch, veränderbar, bis wir sterben. Wenn das der Mitarbeiter zwischen den Ohren ist, aber niemand, der selbstständig denkt, der prüft nicht, ob das, was ich gerade denke, für mich hilfreich, unterstützend, positiv ist oder ob das ängstigend, lähmend, einschränkend ist, nämlich dass ich eben nicht mehr Gas gebe, dass ich nicht konzentriert bin und so weiter. Und daher muss ich aufpassen, was für Handlungsanweisungen ich meinem Mitarbeiter zwischen den Ohren gebe. Und wenn man halt mal so einen inneren Dialog eines Sportlers aufnimmt, bei einem Training zum Beispiel, und er hört sich selber zu, dann merkt er, wie negativ er oft ist, vor allem dann, wenn es nicht gut läuft. Und das muss man eben dann auch mal verändern, damit ich meinen Mitarbeiter sage, was er bitte tun soll und nicht, was er nicht tun soll. Das ist so ein wichtiger Aspekt. Und der andere wichtige Aspekt, dass ich mich während der Leistungsabfrage halt auch produktiv unterstütze und nicht konterkariere. So nach dem Motto, hab's ja immer schon gewusst, dass ich das nicht kann oder dass ich da zu deppert bin oder zu blöd bin. Na, man ist ja dann relativ schnell in so einer sehr harten inneren Kritik mit sich selbst. Und Das muss man während der Leistungsabfrage unbedingt in den Griff bekommen.
Ja, das finde ich auch gut mit dem Beispiel von Oliver Kahn, dass man eben nicht nur ja visualisiert, wie man jetzt die Bälle da wegfischt, sondern dass er auch bewusst von dem negativen Szenario ausgegangen ist und da dann gerade als Torwart soll man ja ein Rückhalt sein und da dann souverän zu reagieren und irgendwie der Mannschaft dann auch so eine Sicherheit zu geben.
Genau.
Das finde ich sehr gut. Wobei man natürlich, glaube ich, nicht jetzt zu viel das Negative visualisiert.
Absolut, natürlich, aber es heißt eben nicht auch nur das Positive, sondern das Gehirn braucht einen Plan B für solche Situationen. Wenn du auf dem Spielfeld stehst und erlebst das erste Mal etwas und sollst es dann lösen unter Druck, das wird den wenigsten gelingen. Und daher, ich mache schon auch mit Spielern wirklich so eine Liste. Welche Ereignisse kennst du? Was kann möglicherweise alles passieren? Und wie gehst du dann damit um? Und das ist jetzt dann ja erstmal so eine Ratio-Geschichte, wenn ich das erarbeite. Und jetzt schließe die Augen und stellst dir vor dem inneren Auge vor, wie du dann souverän die Situation löst.
Ja, das finde ich gut, weil man dann halt einfach ja ein Stück weit mehr Sicherheit hat, weil man
Ja.
die Situation in Anführungszeichen schon kennt. Ja.
Ja, vor allem du kommst auch auf Lücken, ne? Manche, gerade bei den jungen Spielern, die haben ja gewisse Situationen noch nicht erlebt oder haben sie nur suboptimal gelöst. Dann kann man wieder hingehen, kann sagen, nimm die Situation, geh zu anderen Spielern, frag sie, wie sie damit umgehen oder frag deinen Trainer oder frag einen Spieler von der nächsthöheren Mannschaft, ne? Und dann komm damit zurück, weil wie gesagt, ich halte mich dann auch eher wieder zurück. Weil ich finde, die Spieler sollen lernen, proaktiv Lösungen zu finden und sich auch zu holen. Natürlich bleibe ich dann dran. Na, und wenn ich dann die Lösung habe, dann eben das auch wirklich vor dem inneren Auge zu visualisieren. Und ein dritter ganz großer Bereich ist natürlich auch die Entspannung. Weil wer sich nicht zwischen den Spielen entspannt, der wird halt auch irgendwann, wird der Saft aus sein, die Energie weg sein. Und daher muss man schon auch an der Regenerationsfähigkeit arbeiten. Das hat zum Beispiel Oliver Kahn mir auch erzählt, dass er halt, als er dann schon älter war, das für ihn schwierig war, weil er brauchte mehr Regeneration, ist ja normal. Aber er war halt jemand, der sehr ehrgeizig war und eher dann zu viel trainiert hat und schnell im Übertraining war. Ja, und dann braucht es eben zu lernen, wie kann ich mich auf Busfahrten, im Alltag beim Warten an der Kasse, wie kann ich in der Autofahrt, wenn ich nicht selber fahre, wie kann ich mich entspannen? Wie kann ich kleine Pausen in den Alltag einbauen? Wie gestalte ich vernünftig so eine Pause? Wie gestalte ich eine Pause auf dem Spielfeld? Wenn gerade abgepfiffen wird, ja, und es wird noch rumdiskutiert, kann ich ja nutzen für eine Kurzentspannung, wenn ich gerade merke, mein Stresslevel ist zu hoch. Ich habe zu viel Druck. Ich merke, dass ich heute nicht meinen besten Tag habe. Und daher ist das auch ein Riesenthema.
Dann kommen wir zur Abschlussfrage und die ist normalerweise immer die nach dem schönsten Moment als Trainer, weil ich natürlich viele Fußballtrainer zu Gast habe. Aber in dem Fall bezieht sich das dann natürlich auf deine Arbeit. Also, was war da dein schönster Moment?
Ach, das ist schwer, den auf einen zu reduzieren. Ich bin halt auch Rednerin und ich liebe schon Auftritte auf der Bühne. Das vor allem, wenn du merkst, dass du dein Publikum voll und ganz erreicht hast. Und da fallen mir dann sofort eine ganze Menge Auftritte ein. Aber auch natürlich, ich bekomme manchmal das Ergebnis eines Sportlers schneller als die Eltern oder als der Partner oder die Partnerin. Also Sportler schreiben mir dann schnell eine WhatsApp oder rufen mich an und erzählen mir von ihrem Erfolg. Und das freut mich natürlich total. Und ich arbeite ja mit manchen Sportlern schon 10 Jahre und länger. Die kenne ich so, da waren sie kleine Zwacken mit 12 und heute sind sie 25 und starten in Paris. Und das ist schon etwas, was mich sehr erfüllt. Ja, weil ich finde es halt großartig, wie manche Sportler so diszipliniert leben und fleißig sind, weil sie halt einfach ein großes Ziel haben. Und das bereichert auch mich als in meiner Arbeit. Ja.
Ja, glaube ich. Auch das mit dem Publikum zu erreichen, das kann ich auf jeden Fall sehr stark nachempfinden, weil ich das natürlich auch als Trainer kenne, wenn man dann seine Halbzeitansprache hat und dann doch ziemlich erstaunt ist, wie der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit ist und sich dann so denkt, ja, okay, alles kann ja nicht so falsch gewesen sein, was man da gesagt hat. Und das ist
Ja.
dann natürlich auch als Trainer ein schönes Gefühl, wenn man ja den Eindruck hat, das ist jetzt irgendwie angekommen und das hat denen geholfen.
Ja,
Genau.
absolut.
Dann auf jeden Fall nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast
Total gerne. Mich hat sehr gefreut, dass du gefragt hast.
und dann auch nochmal für die Zuhörer. Ich habe auch schon Zusagen von weiteren Gästen, sodass ihr euch da auf neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ciao.